Hallo, liebe AKE-Interessierte. Es geht los mit einer neuen Folge von Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema außerkörperliche Erfahrungen. Ich fange mal direkt an mit der Frage Nummer 1 für diese Woche. Es ist so, dass ich denke, spirituell schon sehr offen zu sein, eigene kleine Erfahrungen zum erweiterten Bewusstsein gemacht zu haben und auf jeden Fall zu wissen, dass ich mehr bin als mein physischer Körper. Im Alltag gehe ich relativ gelassen mit dem Gedanken an meinen eigenen Tod um, weil ich ja weiß, in Anführungsstrichen, dass es eine gute Erfahrung werden wird, wenn ich mich in einem guten Geisteszustand im Übergang befinde. Was ist jedoch, wenn ich trotz aller Vorbereitung plötzlich in Panik verfallen sollte? Mache ich mir damit einen guten Übergang kaputt? In meiner Vorstellung könnten auch Helfer kommen, um mir beizustehen. Ja, das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema und auch nicht unbedingt in einem Satz zu beantworten. Was uns nach dem physischen Leben erwartet oder was dich als Individuum nach dem physischen Leben erwartet, ist genauso individuell wie der Mensch selbst. Jeder wird nach seiner Manier empfangen, nach seiner Resonanz empfangen. Und da ist nicht unbedingt der Moment ausschlaggebend. Der kann ausschlaggebend sein in einem Fall, wo der physische Tod so plötzlich eintritt, dass jemand ohne jegliche Vorbereitung, ohne jeglichen Gedanken aus dem Leben gerissen wird. Und ja, es sind Helfer zur Stelle, aber die haben auch nur eine bestimmte Kapazität einzugreifen und zu lenken, dafür ist eine gewisse Bewusstheit schon mal notwendig. Wenn diese Bewusstheit nicht da ist, weil der Moment des Übergangs gar nicht erlebt wird, und ich will das mal an einem konkreten Beispiel erläutern. Ich habe mich vor, ist jetzt schon über 10 Jahre her, mit einem Szenario auseinandergesetzt, in das ich während einer Astralreise katapultiert wurde. Und es war eine Wochenmarktsituation, die mir dort gezeigt wurde. Und in dieser Situation hat es einen sehr plötzlichen Übergang gegeben, weil dort ein sogenannter Selbstmordattentäter eine Bombe gezündet hatte und der Tod bei den Menschen schneller eingetreten ist, als der Schall überhaupt eine Wahrnehmung hätte hinterlassen können. Und für diese nicht mehr inkarnierten Seelenaspekte war das in dem Moment anschließend genauso wie in dem Moment davor. Die waren weiterhin mit ihren Einkäufen auf dem Wochenmarkt beschäftigt und wie es mir dort gezeigt wurde, haben immer mehr von ihnen realisiert nach einer Weile, irgendwas stimmt hier nicht. Und allein in diese Überlegung kommt vielleicht eine Bewusstheitsöffnung und dann können unsere nicht physischen Helfer auch schon assistieren. Aber jeder ist da in seinem eigenen Tempo unterwegs. Und das ist so ein Fall, der ja wirklich sehr spezifisch ist und auch sehr einzigartig. Aber ja, es gibt diese Möglichkeit der Unbewusstheit. In der Regel aber, denke ich, müssen sich die meisten von uns darüber nicht mal Gedanken machen. Es geht nicht darum, dass der Moment des Ablebens jeweils entscheidend ist, sondern der Geisteszustand generell. Und mit Geisteszustand meine ich, wie stark bin ich in Glaubenssätzen verankert, die auch ja, das Leben nach dem Tod beschreiben oder auch die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod beschreiben oder eben auch nicht. Jemand, der in der tiefen Überzeugung lebt, dass nach dem physischen Tod nichts mehr kommt, wird sich vielleicht auch erstmal in so einer Art Void, in einem Nichts wiederfinden, weil das die Erwartungshaltung ist. Genauso wie sich sehr streng gläubige religiöse Menschen, die einem sehr klaren Glauben folgen, auch erstmal in so einem Szenario wiederfinden, weil das ihr Resonanzgebiet ist. Aber nur weil der Moment vielleicht von, ich sage jetzt mal, Panik oder einer ungewöhnlichen Stimmung, was ja bei den meisten sicherlich der Fall ist, wir wissen es nicht, ne, weil wir selbst noch am Leben sind und die Erinnerung eben auch, das Erinnerungsvermögen dahingehend geschlossen ist, dass wir uns an den eigenen Tod aus früheren Existenzen explizit erinnern. Selbst bei Rückführungen bin ich nicht sicher, wie authentisch ist der Moment, den wir da erleben, wenn wir ja so einen Datensatz eingespeist bekommen und praktisch in ein früheres Leben eintauchen und unseren eigenen Tod dort erleben. Das ist, glaube ich, eine Perspektive, die dort eingenommen wird, die anders ist als die tatsächlich real existierende Perspektive aus der Physis hinaus. Und ja, von daher bleibt es so ein Stück weit spannend, aber ich würde mir da gar keine Sorgen drum machen, dass so ein Moment, wie er hier beschrieben ist in der Fragestellung, eine Konsequenz hat. Aber ja, es geht darum, wie bin ich konditioniert, wie habe ich mich selber konditioniert und vielleicht auch, wie habe ich gelebt. Das sind auch Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und so wird sich ein Resonanzfeld für mich öffnen. Und von dort aus geht es dann aber auch weiter. Die Frage ist nur, wann, aber wir dürfen mit unserem linearen Verständnis da nicht zur Sache gehen. Denn in dem Moment, wo die Astralwelt betreten wird, ändert sich das, was wir hier als Zeit empfinden. Da ist ein anderer Takt, ein anderer Rhythmus dahinter. Und ja, für mich ist es auch gar nicht möglich, da eine Umrechnung in irgendeiner Weise zu machen oder eine Vorgabe. Es ist nicht so, als würde man Kilos in Pfund umrechnen, ne, sondern das ist ein komplett anderes Gefüge in der Astralwelt mit ganz anderen Grundgesetzen. Und die wiederum entscheiden sich auch je nach Umgebung oder Bewusstseinsfeld, denn die Astralwelt ist voll von unterschiedlichen Schwingungs- oder Vibrationsfeldern, je nachdem, wo man sich hinbegibt, in welche der vielen, vielen, vielen Möglichkeiten. Ja, das zu Frage Nummer eins. Also kurz gesagt, nicht unbedingt relevant in dieser spezifischen Fragestellung oder Situation. Lieber Oliver, kannst du gezielt in die Astralwelt reisen, um Verstorbene zu treffen? Wenn ja, wie funktioniert das? Es soll ja mehrere Ebenen geben. Wie findet man sich zum einen zurecht und wie findet man denjenigen, den man treffen möchte oder wird man gefunden? Kann man und darf man seine Verstorbenen treffen, um festzustellen, ob es ihnen gut geht? Ergibt das Üben einer AKE mit einer solchen Motivation Sinn? Ich habe viele Menschen in meinen Workshops, die genau aus dem Grund teilnehmen, weil sie das Verlangen haben, ihre Liebsten im Jenseits zu treffen. Und jeder kommt aus einer ganz individuellen Situation heraus, ist in einer, hat ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen. All das spielt auch eine Rolle, inwieweit sich dieses Feld für mich öffnet. Ich finde, es ist eine schöne Motivation, wenn man generell erfahren möchte, wie geht es weiter oder sich erinnern möchte, wie ist es, wenn ich mich näher an mein wahres Zuhause heranleiten lasse. Und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Absicht, die Intention am Ende ausschlaggebend. Ist der Grund ein authentisches Bedürfnis oder kommt das aus dem Mangelbewusstsein heraus? Und ich habe festgestellt, dass alle Bedürfnisse, die aus einem großen Mangel heraus entstehen, dass die nicht so gut vom System in Anführungsstrichen unterstützt werden, weil Mangelbewusstsein eben eine Bewusstseinsform ist, die nicht sehr tragend ist, sondern eher bindend ist. Ähnlich wie, und das hört ihr mich oft sagen, Schuldbewusstsein, Angstbewusstsein und Opferbewusstsein. Und wenn ich aus einem Mangel heraus jetzt meine Liebsten besuchen möchte, um eben ja einer illusorischen Idee hinterherzugehen, hier ist jetzt die Absicht, ich möchte feststellen, dass es ihnen gut geht. Auch da, glaube ich, ist es schwierig, mit unseren Maßstäben zu messen. Jeder hat ja eine andere Vorstellung davon, was es heißt, mir geht es gut oder geht es jemandem anderen gut. Ich kann ja nur von mir ausgehen, aber nur weil es mir in einem bestimmten Umfeld gut geht oder ich mich wohlfühle, heißt es nicht, dass das bei jemand anderem auch so ist. Oftmals projizieren wir unsere Ängste und Gefühle auf eine Person, die augenscheinlich leidet. Aber wir wissen gar nicht, leidet diese Person tatsächlich nur, weil es sich für uns so übersetzt in unserer Wahrnehmung. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es ganz wichtig zu sagen, dass man das in Betracht ziehen sollte. Ne? Was lege ich da für einen Filter drauf? Was projiziere ich da selber rein? Nur weil es vielleicht meinem Empfinden nach nicht gut ist, heißt es nicht, dass es nicht für jemand anderen gut ist oder der sich da vielleicht anders fühlt, als ich mich fühlen würde in einer bestimmten Situation. Und vielleicht sind da auch Lernaufgaben mit verbunden. Unsere Liebsten und am Ende auch jeder von uns geht in die Astralwelt nach dem physischen Ableben und jeder hat eine andere Aufgabe, einen anderen Seelenplan, den er verfolgt und einen anderen Weg, so wie das hier in der physischen Realität auch ist. Und ich denke, wir dürfen das respektieren und jedem Lebewesen, und mit Lebewesen meine ich auch diese Gewahrseinseinheit, strich dieser Seelenaspekt, der seine Inkarnation verlassen hat, für mich lebt das immer noch weiter als Bewusstsein. Die haben ein Recht darauf, ihre eigene Geschichte zu leben. Und da muss ich nicht kommen und werten, geht es denen gut oder geht es denen nicht gut. Ich darf natürlich eine gewisse Neugier haben, generell, ne, und ein Bedürfnis der Verbindung oder der Wiedervereinigung, des Wiedersehens, aber nicht unbedingt meine Agenda damit reinbringen, und in meiner Absicht formulieren, ich will feststellen, ob es denen gut geht. Ich glaube, dass kann am Ende nicht zum Erfolg führen, weil wir da versuchen, unser Verständnis von gut und nicht gut ja, draufzuwerfen. Wir alle haben ein höheres Selbst, ne, ein gesamtes Selbst oder die Seele. Und die hat eine unglaubliche Intelligenz und weiß, was für ihre einzelnen Aspekte oder wie Thomas Campbell sagen würde, die einzelnen Gewahrseinseinheiten einer Seele relevant ist und gut ist. Und unter dem Aspekt versuche ich das mit meinen verstorbenen Liebsten zu betrachten. Ich bin sehr neugierig und ich bin sehr offen für die Information, aber ich habe auch das Verständnis, dass ich sie in ihrer Geschichte sein lassen darf. Und das gilt auch für die Lebenden. Das heißt nicht, dass ich kein Mitgefühl haben darf und dass ich kein Interesse zeigen darf für das Wohlergehen eines Menschen, aber Vorsicht, was projiziere ich da selbst rein? Was sind meine eigenen Ängste und Sorgen, die ich in diese Situation projiziere und die sicherlich auch nicht hilfreich sind? Ja, das dazu, also die kurze Antwort ist, die Motivation als solche ist sicherlich gut und wird sicherlich auch vom System unterstützt, wenn die Absicht eben nicht die ist, dass ich da mein Ego reinbringe, um sicherzustellen, dass es jemand nach meinen eigenen gesetzten Parametern gut geht. Nächste Frage. Mich würde sehr interessieren, wie das nach dem Tod ist. Warten unsere lieben Verstorbenen erstmal in der Astralebene auf uns, bevor sie wieder inkarnieren? Oder gehen sie ohne uns schon ins Licht? Die ist jetzt ein bisschen irritierend für mich, die Frage. Warten sie in der Astralebene, bevor sie inkarnieren, oder gehen sie ohne uns schon ins Licht? Also, ich lasse mal die Frage außen vor und erkläre aus meinem Verständnis heraus, wie der Weg sich mir darstellt. Jeder von uns hat eine Art Seelenplan, Seelenvertrag, wenn er in diese Inkarnation kommt. Ein Blueprint, der gewisse Möglichkeiten für spezifische Erfahrungen mit eingebaut hat. Da werden gewisse Ereignisse in unserem Leben, wenn man so möchte, könnten vorbestimmt sein, wobei ich dieses Wort nicht mag, aber die Weichen dahingehend, um bestimmte Erfahrungen zu machen, sind grundsätzlich durch die Auswahl der Familie, in die wir inkarnieren, der Konstellation und der Persönlichkeiten, die sich da gebildet haben, gegeben. Und das sind Rollen, die wir spielen. Das ist eine Gewahrseinseinheit, ein Seelenaspekt, der inkarniert und eine bestimmte Rolle übernimmt. Ich bin mit der Rolle Sohn auf die Welt gekommen, Sohn meiner Eltern. Die wiederum haben in ihrem Seelenvertrag auch die Rolle von Eltern, obwohl sie auch selber natürlich irgendwann mal Kinder waren. So, als Sohn in unserer Konstellation ist es so, meine beiden Eltern sind verstorben und das heißt nicht, dass sie ihre Rolle sofort ausgespielt haben. Es gibt sehr viele Gründe, warum diese Rolle noch weitergespielt werden möchte. Was jetzt aber den Rahmen sprengen würde, um da mit einem spezifischen Beispiel hier aufzuwarten, weil das dann doch sehr komplex auch sein kann. Aber ich würde wagen, pauschal zu sagen, dass eine Rolle nicht automatisch ausgespielt ist mit dem physischen Tod, denn da sind noch gewisse Bedürfnisse oder vielleicht auch karmische Verpflichtungen, wenn man so möchte, die jemanden in seiner Rolle behalten. Und die Rolle spielt sich aber irgendwann aus, wenn die Bedürfnisse aller Beteiligten dieses Rollenspiels erfüllt sind. Ich nehme mal meine Uroma als Beispiel. Die habe ich nicht gekannt, die ist lange, lange, lange tot und ich habe nie einen persönlichen Bezug zu ihr gehabt. Ich habe ein Bild von ihr gesehen, aber das war es auch schon. Sie hat keine anderen Urenkel mehr, außer meinen Bruder und damit ist vielleicht auch ihre Rolle dann ausgespielt, weil wir in dieser Konstellation uns jetzt auch nichts mehr zu geben haben. Ne, und da würde ich sagen, da ist der Moment auch gekommen, wo sie sich irgendwann, schon wahrscheinlich vor vielen Jahren, aus dieser Rolle gelöst hat, um in ihrer eigenen Entwicklung dann weiterzugehen. Und auch da können wir jetzt nicht linear sagen, dass das braucht so und so viele Jahre oder so und so viele Monate. Ich denke, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Szenario zu Szenario. Und wer weiß, was da noch für Faktoren eine Rolle spielen, die wir aus unserer physischen Sicht vielleicht gar nicht im Blickfeld haben. Und so kann man diese Frage nicht pauschal beantworten. Warten unsere liebsten Verstorbenen? Ich glaube nicht, dass sie warten. Denn das ist nicht unbedingt, ja, also wenn man das wirklich mal auf sich wirken lässt, ne? Es gibt sicherlich Spannenderes zu tun, als uns beim Leben zuzusehen. Die Möglichkeiten, die sich dort bieten, sind eben sehr vielfältig. Und als astrale Wesen haben diese Gewahrsatzeinheiten auch die Möglichkeit, an unterschiedlichen Orten oder in unterschiedlichen Umgebungen gleichzeitig zu sein. Ne, und sicherlich schauen sie nach uns und sicherlich beobachten sie das ein Stück weit, aber ich denke nicht, dass sie warten, wie man sich das vorstellt, dass jemand auf den Bus wartet an der Bushaltestelle. Aber wenn es notwendig ist, dass diese Rolle auch das noch beinhaltet, dann werden wir sicherlich von unseren Liebsten auch empfangen. Da stellt sich mir immer wieder dar, wenn diese Rolle noch notwendig ist. Ja, geht eine Seele ins Licht? Ich glaube, da muss ich jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Das habe ich schon oft erwähnt und habe es auch in anderen Videos thematisiert. Das, was wir als Licht wahrnehmen, A, gibt es nicht nur ein Licht, sondern es gibt unterschiedliche Entwicklungsstufen und Vibrationsfelder, in die wir im Zuge der Evolution kommen oder die wir durchlaufen und die sind jedes Mal mit ja, einer Wahrnehmung von Licht verbunden bei so einem Weitergang oder Übergang. Und das heißt nicht, dass wenn man einmal durch ein Licht gekommen ist oder durch so eine energetische Anpassung oder Angleichung, dass man dann nicht mehr zurückblicken kann. Ne? Von daher will ich da jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es geht nicht darum, dass die vor dem Licht auf uns warten und ihren Weg nicht weitergehen. Ja, das dazu. Dann eine ganz konkrete Frage, die hier gestellt wurde zum Üben von außerkörperlichen Erfahrungen. Ab welchem Punkt sollte man sagen, Tür jetzt, wenn die Schwingungen ihren Höhepunkt erreicht haben oder wieder am Abklingen sind? Oder ist das egal? Um diese Frage in einen richtigen Kontext zu bringen, es geht darum, dass viele Menschen beim Üben von außerkörperlichen Erfahrungen den sogenannten Vibrationszustand erleben. Ein Zustand, der suggeriert, dass der physische Körper in irgendeiner Form vibriert. Wenn es am Ende tatsächlich ein energetisches Phänomen ist, also es ist nicht zu beobachten, dass der physische Körper sich bewegt, aber im eigenen Erleben fühlt es sich so an. Und hier ist eben die Frage, was, oder erstmal stellt sich die Frage, was bedeutet jetzt der Ausdruck Tür jetzt? Das kommt aus der Herangehensweise des AKE-Experten William Buhlmann, der sehr gerne mit Befehlen arbeitet. Und seine Herangehensweise und so wie er AKEs unterrichtet, besagt immer, weg vom physischen Körper, weg vom physischen Körper, bloß dem physischen Körper keine Aufmerksamkeit schenken oder versuchen, den physischen Körper zu betrachten. Denn das sorgt dafür, dass dieser Ja, diese Bindung, dieser Mechanismus, dieser Bewusstseinseinheit oder Gewahrseinseinheit, die den Körper normalerweise als Projektionsfläche nutzt, dass die wieder zurückschnappt, ne, und diese Astralreise nicht weiter verfolgen kann. Und deshalb sind diese Befehle bei William Buhlmann in seiner Herangehensweise aufgetaucht. Das kann Tür jetzt sein oder Bahnhofstraße jetzt oder Jenseits jetzt oder Mutter jetzt, wo immer sie sich befindet, im physischen oder nicht physischen. Und ja, es gibt Menschen, die haben da sehr gute Erfolge mit dieser Herangehensweise, die erleben den Schwingungszustand und wenn der Moment richtig ist, dann greifen sie mit einem Befehl, also mit einer sehr deutlichen Absicht nach und projizieren an einen spezifischen Ort. Ich denke, das ist eine Methode, die sehr viel Potenzial hat. Für mich hat das mit den Befehlen nie so wirklich funktioniert, aber das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, weil ich so ein bisschen allergisch auf Befehle reagiere, selbst wenn sie von mir selber oder einem Aspekt meines eigenen Selbst kommen. Aber ich kann total nachvollziehen, dass es funktioniert. Und wann das genau bei den Schwingungen passieren muss, das ist auch sehr individuell. Ich denke, das ist die Frage des Erlebens. Man darf vielleicht auch erstmal eine Weile in diesem Schwingungs- oder Vibrationszustand verweilen, um den besser kennenzulernen, um sich selber in diesem Zustand besser kennenzulernen und zu schauen, wann ist so der Moment, wie baut das sich auf und wie ist es, wenn es wieder abklingt. Und dann kann ich mit dieser Erfahrung eben auch diesen spezifischen Moment für mich ein bisschen besser definieren. Na, das wäre meine Antwort darauf. Egal ist es sicherlich nicht, aber ich denke, es ist auch nichts, wo man universell sagen kann, okay, nach 2 Minuten, 5 Sekunden ist jetzt der Punkt. Oder wenn Sie anfangen, sicherlich nicht in dem Moment, wo es losgeht, das darf schon ein Momentchen walten. Für mich ist dieser Vibrationszustand ähnlich wie das, was ich vorhin als Licht beschrieben habe. Hier löst sich eine Realität von der anderen. Diese Gewahrseinseinheit geht von der physischen Ebene in die Ätherebene in der Regel, manchmal auch direkt in die Astralebene. Und diese Vibration kommt zustande durch den Angleich, weil die Ebene, in der unser Ätherkörper operiert, sage ich mal, hat eine andere Vibration als die rein physische Ebene. Und die Astralwelt hat nochmal eine ganz andere Schwingung. Und irgendwo da passiert eben dieser Angleich. Und das ist für mich sehr deutlich, dass das der sogenannte Schwingungszustand ist. Und ja, da muss jeder für sich ein bisschen experimentieren und schauen, wie gehe ich damit um. Na, das ist nicht so ganz simpel und vielleicht auch nicht mit ein oder zwei Versuchen getan. Da darf man ruhig eine Weile dranbleiben und sich beobachten. Und ich finde das auch spannend. Ne, wir dürfen nicht vergessen, dass das Üben von außerkörperlichen Erfahrungen als solches eine wunderbare spirituelle Praxis sein kann, wenn wir nicht so egobezogen da drangehen und zu ergebnisorientiert sind. Es ist ganz wichtig, eine Absicht zu haben und vielleicht auch einen Wunsch, aber der muss auch im Raum stehen gelassen werden können, ohne dass ich in ein Mangelbewusstsein gerate, wenn es bei meinen Versuchen nicht klappt. Es gibt dann dieses Klischee, und ich bin kein Freund von Klischees, aber auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Denn ich lerne mich über das Üben von außerkörperlichen Erfahrungen extrem gut kennen. Mein gesamtes multidimensionales Ich. Und das ist eigentlich das Spannende daran, was da alles sich öffnen kann für mich über das reine Üben. Deswegen erlaubt dir gerne, in diesen Schwingungen erstmal anzukommen und zu erleben und dann peu à peu zu experimentieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alles Liebe.